Man kann ja das gleiche Thema sehr verschieden sehen. Das gilt zum Beispiel nicht nur für dieses Pult, sondern das gilt zum Beispiel auch für das Thema Computer. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Bill Gates, das ist der Gründer der Computerfirma Microsoft, die Älteren werden sich erinnern, Bill Gates hat mal gesagt, wenn die amerikanische Autoindustrie mit dem technischen Fortschritt Schritt gehalten hätte, so wie die Computerindustrie, dann würden wir heute alle Autos fahren, die nur $25 kosten und nur einen Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchen. Das soll Bill Gates gesagt haben. Daraufhin soll der amerikanische Autokonzern General Motors eine Pressekonferenz einberufen haben und gesagt haben, wenn die amerikanische Autoindustrie sich technisch so entwickelt hätte wie die Computerindustrie, dann würden wir heute alle Autos mit den folgenden Merkmalen fahren. Jedes Mal, wenn die Linien auf dem Asphalt neu gezogen werden, müsste man sich ein neues Auto kaufen. Hin und wieder würde der Versuch, links abzubiegen, dazu führen, dass das Auto ausgeht und den Fahrer aussperrt und sich weigert, es ihn wieder reinzulassen, bis er gleichzeitig den Türgriff anfasst, den Zündschlüssel dreht und die Dachantenne berührt. Oder der Airbag würde, bevor er sich öffnet, die Frage stellen, sind Sie sicher? Ganz ähnlich kann es einem mit dem Titel dieses Vortrags gehen, Glaube und Denken. Ich denke also, bin ich hier falsch, über Gott, Fanatismus und gerechte Sprache und gesunde Skepsis, gerechte Sprache ist eine andere Frage, gesunde Skepsis. Da könnte man denken, naja, da geht es also um das Verhältnis von Glaube und Denken und natürlich passt das zusammen. Das passt sehr gut zusammen, als denkender Mensch zu glauben und das werden wir heute Abend hier vorführen. Andere werden sagen, na wieso denn? Es stimmt zwar, dass ich glaube, zumal christlicher Glaube, in westlichen Breitengraden gerne moderat und aufgeklärt gibt. Also die Vertreter von großen Kirchen oder auch Hochschullehrer in der Öffentlichkeit tun gerne so, als ob das ganz moderate, ansprechbare Leute wären. Aber steckt nicht schon im Akt des Glaubens selber, also in der Tatsache, dass man etwas glaubt, was man nicht einfach so sehen kann oder einfach so naturwissenschaftlich beweisen kann, steckt nicht schon in diesem Akt der Keim der Irrationalität? Und sieht man da nicht schon im geistigen Auge am Horizont den Fanatiker auf einen zukommen? Nun kann ich diesen Vorbehalt verstehen, gegenüber diesem Thema Glaube und Denken, je nachdem, welche Vorerfahrung jemand mit dem Thema Glauben gemacht hat. Kann ich das verstehen? Wenn zum Beispiel Glaube euch, ich sag mal euch, ich hoffe, das ist okay, präsentiert worden ist als etwas, was man anstelle von Vernunft haben sollte. Also Glaube statt Vernunft. Wenn also Leute gesagt haben, das kannst du mit dem Verstand gar nicht durchdringen, das musst du einfach glauben und das kann manchmal ganz weise und auch ganz geistlich klingen, ja, das kannst du gar nicht mit dem Verstand erfassen, das ist dafür nicht zugänglich, das musst du einfach glauben. Das klingt vielleicht beeindruckend, das Problem ist nur, das ist der ultimative Diskussionsstopper, wenn man sagt, Glaube anstatt Vernunft. Ja, und man muss zugeben, dass religiöse Leute manchmal diesem Vorurteil Vorschub geleistet haben, so wie der Pastor, von dem ich mal gehört habe, der in einer Bibelstunde aus der Bibel vorliest und er liest vor, und Eva war, und dann blättert er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech beschmiert. Also er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen, dann hat er aus Versehen zu weit geblättert und ist bei der Geschichte von der Arche Noah gelandet. Das hat er nicht bemerkt, jetzt versucht er verzweifelt diesen Text auszulegen und sagt, also dass Eva 300 Ellen lang war, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch, das können wir uns vorstellen. Sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechtes. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech beschmiert war, das können wir uns nicht vorstellen, das müssen wir einfach glauben. Also, so viel zum Thema Glaube anstatt von Vernunft. Das ist ein Diskussionsstopper. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dann möchte ich mit Glauben nicht so viel zu tun haben, wenn sie das so präsentiert bekommen haben. Oder, wenn euch Glaube präsentiert worden ist als ein geradezu moralisch aufgeladenes Muss. Also, wenn Leute zu euch gesagt haben, naja, das musst du glauben. Jeder anständige Mensch glaubt das. Wie kannst du es wagen, das zu bezweifeln? Alle in unserer Familie glauben das. Alle in deinem Dorf glauben das. Wie kannst du das nur bezweifeln? Das Problem dabei ist, dass das nicht funktioniert. Man kann Glauben nicht einfach per Entschluss anschalten oder abschalten. Man kann also sich nicht selber zwingen zu sagen, ich glaube das jetzt oder ich habe keine Fragen mehr. Natürlich kann man sich entschließen, ich lasse mich jetzt mal darauf ein, ich probiere es aus. Das kann man alles machen. Aber sich selber befehlen, dass man das jetzt glaubt oder bestimmte Gedanken des Zweifels nicht mehr denkt, das funktioniert nicht. Man kann ja auch sonst schon seine Gedanken nicht einfach so kontrollieren. Das kann ich euch vorführen mit einem relativ simplen, klassischen psychologischen Experiment. Stellt euch mal vor, ich sage zu euch, ich gebe euch 10.000 Euro, wenn ihr 10 Minuten lang an keinen rosa Elefanten denkt. Schon ist alles voller rosa Elefanten, weil das eben nicht funktioniert. Beim Glauben ist es so, wenn Glauben so ist, wie Christen es beschreiben, nämlich ein Vertrauen, das mein ganzes Leben bestimmt, existenzbestimmendes Vertrauen, ist der theologische Fachausdruck dafür. Wenn Glaube diese Art von Vertrauen ist, dann kann ich das nicht einfach beschließen. Es kann sich in mir entwickeln, wenn mir jemand als glaubwürdig erscheint. Aber es geht nicht so per Knopfdruck. Stattdessen bin ich persönlich der Überzeugung, dass Glaube und Denken eng zusammengehören. Das legt ja der Titel des Vortrags auch nahe. Das ist zum einen schlicht deswegen der Fall, weil das meinen Weg zum Glauben beschreibt. Ich bin so mit 15, 16 Jahren zu einem engagierten christlichen Glauben gekommen, durch Kontakt mit einer christlichen Jugendgruppe. Und die Leute haben mich zunächst mal dadurch beeindruckt, ich hatte immer den Eindruck, die reden so von Gott, als ob es den wirklich gäbe. Weil das hatte ich so in meiner kirchlichen Sozialisation vorher noch nicht erlebt, dass man Gott so ernst nehmen kann, dass er was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich habe dann eine Frage gestellt, die für einen 15-, 16-jährigen, bleichgesichtigen Jugendlichen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, nämlich die Frage, stimmt das? Stimmt das, was diese Leute sagen? Gibt es Gründe dafür, das zu glauben, dass Gott existiert oder Jesus von den Toten auferstanden ist? Stimmt das? Und ich habe Bücher gelesen und ich habe meine Jugendleiterin gelöchert, die tut mir heute noch leid, weil das für mich wichtig war. Und ich habe seitdem nicht aufgehört, immer wieder diese Frage zu stellen. Auch nachdem ich schon längst glaube, habe ich das immer wieder selber überprüft. Ist es wirklich glaubwürdig? Deswegen lade ich euch auch geradezu ein, solche Fragen zu stellen, weil sie mir selber helfen, meinen Glauben zu durchdenken. Glaube und Denken gehören also eng zusammen. Das hat zwei Seiten. Ich mache das jetzt typisch, wie ein deutscher Theologe das macht. Ich sage nämlich erstens, kein Denken ohne Glauben. Was wird wohl zweitens sein? Kein Glauben ohne Denken. Kommen wir zu erstens. Kein Denken ohne Glauben. Es war vor einigen hundert Jahren, da hat der Philosoph und Mathematiker René Descartes sich überlegt, woher können wir eigentlich sicher sein, dass das, was wir wissen, stimmt? Gibt es irgendetwas, was wir über jeden Zweifel erhaben wissen? Wir können doch alles bezweifeln. Ich kann doch an allem zweifeln, hat Descartes gesagt. Ich kann sogar an meiner Wahrnehmung zweifeln, an meinen Erinnerungen, an den Erkenntnissen der Wissenschaft. Es gibt nichts, was ich nicht bezweifeln kann. Was kann ich eigentlich sicher wissen? Naja, sagte Descartes, das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht zusammengefasst, ich kann an allem zweifeln, außer an der Tatsache, dass ich zweifle. Also, dass ich denke. Also, dass ich bin. Daher der Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Mancher Student, manche Studentin, wenn er oder sie das hört, macht sich Sorgen, weil er oder sie sich fragt, naja, und was ist, wenn ich nicht denke? Bin ich dann weg? Ja? Und ich sage immer, es kann doch nicht sein, dass wenn man in christliche Kreise kommt, dass man dann den Eindruck bekommen muss, ich denke, also bin ich hier anscheinend falsch. Nun könnte man sagen, na wunderbar, das ist ja ein Klassiker der Moderne. Descartes hat die sicheren Grundlagen menschlichen Wissens begründet. Ich kann nicht daran zweifeln, dass ich zweifle, also dass ich denke. Das ist unser Ausgangspunkt, um sicheres Wissen zu haben. Da braucht man gar keinen Glauben, das ist bewiesen. Nur hat der gute René Descartes, das sage ich jetzt bei allem Respekt als kleiner Theologe aus dem 21. Jahrhundert, der gute René Descartes hat eine Sache dabei übersehen. Nämlich, dass er durchaus weitere Voraussetzungen hat bei diesem ganzen Denkprozess. Und diese Voraussetzung besteht darin, dass er ausgeht von der Sinnhaftigkeit von Sprache. Eigentlich müsste der Satz nämlich lauten, ich denke, also bin ich, das kann ich sicher wissen, unter der Voraussetzung, dass es so etwas gibt wie Sprache. Und dass das, was in meinem Kopf passiert, wenn ich denke, durch Sprache irgendwie zuverlässig übermittelt wird und ungefähr so ähnlich im Kopf des anderen ankommt. Dass Sprache Wirklichkeit vermitteln kann. Hat er jetzt nicht dran gedacht. Kann man ihm auch verzeihen, ist ja auch schon ein paar hundert Jahre her. Das heißt, selbst bei diesem klassischen Versuch, die Grundlagen menschlichen Wissens herauszufinden, kommt ein großer Philosoph nicht ohne Voraussetzungen aus, die er selber nicht begründen kann. Er braucht diese Voraussetzung, um überhaupt irgendetwas zu begründen. Das könnt ihr an allen möglichen Stellen in der Philosophiegeschichte, in der Wissenschaftsgeschichte nachvollziehen. Wir kommen ohne Voraussetzungen nicht aus, die wir selber nicht begründen können. Wir müssen sie tatsächlich glauben. Wir brauchen sie, um überhaupt irgendetwas begründen zu können. jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von euch sagen, das ist ja hochinteressant, aber es ist vielleicht auch ein kleines bisschen abstrakt. Ich muss auch zugeben, dass ich nicht täglich über diese Tatsache nachdenke, dass ich also nicht dauernd zu mir sage, wusstest du eigentlich, dass René Descartes mit dem Satz, ich denke also, wenn ich die Grundlagen modernen Wissens herausgefunden habe, aber dabei übersehen hat, dass er die Sinnhaftigkeit von Sprache vorausgesetzt hat. Das sage ich nicht zu mir. Ich habe also ganz andere Themen den Tag über. Aber ich behaupte, dass wir dieses Prinzip kein Denken ohne Glauben auch im Alltag wiederfinden. Dass es keinen Denkakt gibt, der nicht auf irgendwelchen Voraussetzungen beruht, die man selber nicht weiter begründen kann. Es gibt noch nicht mal eine Handlung, die nicht auf solchen Voraussetzungen beruht. Es gibt überhaupt nichts, was wir nicht ohne irgendeinen Akt von Glauben tun könnten. Ich kann das mal ganz simpel demonstrieren. Das beginnt jeden Morgen, wenn wir aufwachen. In dem Moment, wo wir die Beine aus dem Bett schwingen und auf den Boden aufsetzen und uns erheben, tun wir das in dem Glauben daran, dass der Boden unter unseren Füßen hält. Das ist uns in dem Moment normalerweise nicht bewusst. Aber das ist so. Und es ist philosophisch gesehen nicht hundertprozentig sicher. Es ist nicht vorab beweisbar, dass der Boden hält. Wir machen es trotzdem. Wir verlassen uns darauf. Wenn wir bei jeder solcher Situation verharren würden und sagen, ich lasse mich gar nicht darauf ein, dann wären wir gar nicht lebensfähig. Das ist übrigens auch der Grund aus meiner Sicht, warum viele Studierende morgens so lange im Bett liegen bleiben. Das ist nicht irgendwie, weil die jetzt träge werden. Nein, nein. Das sind philosophische Skeptiker. Ja? Oder noch mal einen Schritt existenzieller. Der Glaube daran, das, was ich sehe, das gibt es, ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Wenn Leute mir sagen, ich glaube nur, was ich sehe, dann frage ich immer gerne nach. Aha, und seit es YouTube gibt, glaubst du alles? Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe Anfang der 90er Jahre Zivildienst gemacht. Also in Deutschland gab es damals noch die Wehrpflicht. Man musste zur Bundeswehr, wenn man nicht wollte, konnte man aus Gewissensgründen verweigern und machte dann Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das heißt, ich war 15 Monate in der Psychiatrie, weil ich nicht zur Armee wollte, als Zivildienstleistender, und habe dort mit Patienten gearbeitet, die waren zum Teil schon seit 20, 30 Jahren in verschiedenen Krankenhäusern gewesen, litten unter Psychosen, unter Wahnvorstellungen. Und die haben den ganzen Tag lang Dinge gesehen, die nicht da waren. Und die hatten Angst davor. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir glauben, was wir sehen. Das ist ein Glaubensakt. Aber wenn wir überhaupt nichts glaubten, was wir sehen, könnten wir gar nicht leben. Okay, sagt ihr jetzt vielleicht, das sehen wir alles ein. Man muss bestimmte Dinge erstmal annehmen, bevor man überhaupt etwas denken oder tun kann. Es wäre ja auch ein Zeitproblem, wenn man alles schon im Voraus überprüfen wollte. Aber gibt es nicht genau für diese Überprüfung eine bestimmte Abteilung in der Menschheit, nämlich die Wissenschaft. Und zwar vor allem die Naturwissenschaft. Das sind doch Leute, die überprüfen das alles. Wir haben keine Zeit dafür, das ständig zu machen. Aber es gibt so Leute, die haben Spaß daran, das durchzurechnen. Und die brauchen keinen Glauben. Die überprüfen das nach rationalen Methoden. Naja, das wäre ein eigenes großes Thema. Ich möchte nur mal auf zwei gewaltige Voraussetzungen hinweisen, die moderne Naturwissenschaft macht, die sie selber nicht vorab begründen kann. Ich teile diese Voraussetzung. Ich glaube, dass moderne Naturwissenschaft darin recht hat. Ich weise nur darauf hin, diese Voraussetzungen können sie nicht vorab begründen. Sie können sie schon gar nicht experimentell beweisen. Sie brauchen diese Voraussetzung, um überhaupt irgendetwas Wissenschaftliches zu tun. Und zwar, die erste Voraussetzung, es gibt da draußen eine wirkliche Welt. Wir leben nicht in einer Matrix, sondern es gibt da draußen eine wirkliche Welt und sie verhält sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, denen es sich auf die Spur zu kommen lohnt. Es ist nicht einfach alles Chaos, es gibt irgendwie Gesetzmäßigkeiten. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung, wir Menschen mit unserem kognitiven Apparat, mit unserer Sinneswahrnehmung, unserer mathematischen Logik und unseren analytischen Fähigkeiten sind in der Lage, dieser Wirklichkeit zumindest ansatzweise auf die Spur zu kommen. Wenn man das nicht voraussetzt, kann man sich das ganze Unternehmen Naturwissenschaft von vornherein schenken. Es gibt da draußen eine Wirklichkeit und sie verfährt nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und wir Menschen sind mit unserem Denkapparat zumindest grundsätzlich in der Lage, dieser Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Es gibt kein Denken ohne Glauben. Das ist das Erste. Zweitens, kein Glauben ohne Denken. Das glaube ich zum einen deswegen, weil ich als Christ davon überzeugt bin, dass Gott Menschen erschaffen hat inklusive ihres Verstandes. Und dass er nicht bei der Erschaffung des Verstandes einen Fehler gemacht hat, den er seitdem verzweifelt versucht rückgängig zu machen. Nach dem Motto, das mit dem Denken, das war verkehrt, lasst es lieber, lasst es, kommt nichts mehr raus. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass Gott den Menschen inklusive Verstand erschaffen hat und will, dass wir unseren Verstand einsetzen. Dabei natürlich hellhörig sind für unsere eigenen Interessen, die uns manchmal den Blick vernebeln. Unser Verstand funktioniert ja nicht rein rational. Aber wir sollen ihn grundsätzlich einsetzen. Und deswegen mache ich an dieser Stelle auch einen Vorschlag, das ist natürlich nur ein Vorschlag zur Güte. Ich rate zur Vorsicht, wenn ihr religiösen Gruppen begegnet oder auch anderen weltanschaulichen Gruppen, die an irgendeiner Stelle Denkverbote aufstellen oder Kritikverbote und zum Beispiel sagen, na, das darfst du gar nicht denken. Wenn jemand so etwas sagt, dann macht er auf mich gerade nicht den Eindruck, als ob er eine besonders starke Überzeugung hätte. Er macht auf mich eher den Eindruck, als ob er unsicher wäre. Also Denkverbot ist kein Ausdruck für einen starken Glauben, es ist eher ein Zeichen von Unsicherheit. Wenn man sich dagegen seiner Sache gewiss ist, dann kann man es sich doch leisten, sich Kritik anzuhören. Wer sich seiner Sache gewiss ist, braucht vor keinen kritischen Fragen Angst zu haben. Und deswegen noch einmal, sind Nachfragen im Anschluss an diesen Vortrag auch wirklich erwünscht? Ich kann nicht versprechen, dass ich jede Frage beantworten kann. Meine Einsicht ist begrenzt. Auf viele Fragen habe ich auch keine Antwort. Aber was ich schon versuchen werde, ist, ich werde Fragen nicht ausweichen. Es gibt ja mehr oder weniger elegante Methoden, Fragen auszuweichen. Das ist ein kleiner Tipp für das nächste mündliche Examen. Also wenn der Prüfer eine Frage stellt, die man nicht beantworten kann, dann kann man zum Beispiel zu ihm sagen, das ist eine sehr gute Frage und ich freue mich, dass Sie sie stellen. Und dann hoffen, dass der Prüfer das Thema wechselt. Man kann das auch so machen wie der frühere Nobelpreisträger Robert Koch, der soll mal zu einem Kollegen gesagt haben, Ihre Frage ist so gut, dass ich sie nicht durch meine Antwort verderben möchte. Das ist also echt hilfreich, aber ich werde das versuchen zu vermeiden im Anschluss an den Vortrag. Rückfragen sind also erwünscht. Das ist das eine, Rückfragen sind erwünscht. Und auf der positiven Seite bin ich davon überzeugt, dass es für Glauben, für christlichen Glauben, Gründe gibt, dass man Gründe dafür anführen kann und das Ganze plausibel machen kann. Nicht Beweise, nicht im zwingenden Sinn Beweise. Und zwar deswegen, weil ein Beweis eine rationale Art von Zwang wäre. Aber Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Gott will uns nicht zwingen, sondern Gott wirbt um unser Vertrauen. Und wenn wir behaupteten, einen Beweis für den Glauben zu hätten, dann wäre das so, als ob wir einen Zwang ausüben und sagen, das musst du glauben, wenn du rational bist. So ist es nicht. Es gibt Gründe, sehr, sehr gute Gründe dafür zu glauben, aber einen zwingenden Beweis gibt es nicht. Den gibt es allerdings auch für andere Weltanschauungen nicht, sondern jede Weltanschauung kann nur mehr oder weniger plausible Gründe anführen. Nur dieses Vertrauen, zu dem man dann eingeladen wird als Christ, ist eben nicht blindes Vertrauen. Es ist nicht ein Vertrauen, bei dem man sozusagen seinen Verstand ausschaltet und sagt, okay, ich glaube das jetzt einfach. Sondern es ist sehendes Vertrauen. Vertrauen angesichts all dessen, was dafür spricht. Und dann lässt man sich mal testweise darauf ein und merkt, okay, ja, es macht Sinn. Es hilft nämlich, mich selbst besser zu verstehen. Es hilft mir, mein Leben besser zu verstehen, die Welt besser zu verstehen. Es macht mich ehrlicher zu mir selbst und so weiter und so weiter. Und auch dann darf man und kann man immer noch hinterfragen und überlegen, stimmt es denn wirklich, was ist denn mit diesem Einwand und mit jenem sehendes Vertrauen, das durch all diese Erfahrungen dann immer stärker wird. Tut mir leid, sagen einige von euch an dieser Stelle möglicherweise, aber ich bin nach wie vor skeptisch. Denn das Thema, um das sich Glaube, christlicher Glaube und anderer Glaube dreht, ist immerhin Gott. Und das ist ein Thema von einiger Tragweite. Und das kann ich nicht einfach so in ein paar Minuten entscheiden. Da brauche ich schon ein paar gute Gründe und deswegen bin ich sehr skeptisch. Wenn das der Fall ist, dann bin ich zunächst einmal ganz bei euch. Ich halte nämlich Skepsis für eine Tugend. Skepsis ist nämlich, wenn man sie richtig versteht, die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, zu dem, was er mir erzählt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu ihm zu sagen, ja, kann ja sein, was du sagst, aber nenn mir erstmal Gründe. Wenn dann Gründe kommen und man dann darauf hört, ist es völlig in Ordnung. Von dieser Art von gesunder Skepsis haben wir vielleicht eher zu wenig. Ich würde nur von dieser gesunden Skepsis eine andere Form von Skepsis unterscheiden wollen. Die nenne ich mit einigen anderen Leuten zusammen sture Skepsis oder professionelle Skepsis, die nicht einmal hinhört und sich auch durch die besten Gründe nicht erweichen lässt. So wie die Skepsis eines Mannes, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört von einem Mann, der war der festen Überzeugung, er sei tot. Tut mir auch leid, so geht die Geschichte. Dieser Mann dachte also, er sei tot. Viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden. Dann traf er einen Arzt, dem der Geduldsfaden riss, und dieser Arzt sagte zu ihm, Sie glauben also, Sie sind tot. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lese Ihnen einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt. Der Mann sagt, okay. Der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch. Das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Der Mann krempelt den Ärmel hoch. Der Arzt nimmt eine dicke Spritze, sticht dem Mann in den Unterarm. Ein dicker Blutstropfen rollt ihm über den Arm. Und der Mann ruft ganz begeistert, ein Wunder! Tote Menschen bluten doch! Ja, das war natürlich ein kleines bisschen banal, das gebe ich ja zu. Das sollte nur veranschaulichen, worin sture Skepsis besteht, die sich durch die beste Gegenevidenz nicht erweichen lässt. Ich kann das auch seriöser sagen. Ich habe ja auch promoviert und so weiter. Ich glaube, dass solche sehr beharrliche Skepsis zum Teil auch gesellschaftlich bedingt ist. Und das kann man zum Beispiel nachlesen bei dem österreichisch-amerikanischen Soziologen Peter Berger oder Peter Berger, je nachdem, wie man ihn ausspricht, der den Begriff der Plausibilitätsstruktur geprägt hat. Plausibilitätsstruktur, sagt er, das ist das Set von Überzeugungen, das eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe für plausibel hält, ohne sich darüber ausdrücklich zu verständigen. Also das ist das, was als selbstverständlich gilt. Das erkennt man daran, dass die Leute gar nicht in den Sinn kommen, das zu hinterfragen. Erst wenn jemand anderes kommt, der was anderes behauptet, sagen die, na, wie kommst du denn darauf? Das ist eine Plausibilitätsstruktur. Und das heißt, dass Leute, die was anderes behaupten in dieser gesellschaftlichen Kultur, von vornherein unter Rechtfertigungsdruck stehen, auch wenn bei Lichte besehen rational es nicht unbedingt so ist, dass die eine Meinung wesentlich besser begründet wäre als die andere. Das ist einfach nur die Meinung, die in dieser Kultur als normal gilt. Und ich würde mal behaupten wollen, das gilt zumindest für die Gesellschaft in Deutschland, ich denke, es ist vielleicht nicht ganz anders in Österreich, dass es zu unserer mitteleuropäischen Plausibilitätsstruktur gehört, dass engagierter christlicher Glaube eher unter Verdacht steht. Würde ich mal behaupten wollen. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber das ist so mein Eindruck. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube das und ich glaube das wirklich und ich möchte dich dazu einladen, es auch zu glauben, dass dann sofort kommt, na, wie kommst du denn darauf? Ja, das ist ja total ungewöhnlich und jetzt begründe das erstmal. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr das gerne mal mit folgendem Experiment überprüfen. Bei der nächsten Wohnheimparty oder Stockwerksfete geht mal zu einem wildfremden Menschen, baut euch vor ihm auf und sagt, guten Tag, mein Name ist XY und ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Was wird der andere tun? Er wird hastig sein Bierglas leeren und dann woanders hingehen. In anderen Kulturen ist das ganz anders. In anderen Ländern außerhalb Europas ist es ganz anders. Da ist es ganz normal, über Glauben zu sprechen, auch engagiert sein Glauben zu bekennen, unterschiedliche Bekenntnisse auszutauschen. Das gilt in Mitteleuropa als ungewöhnlich. Anderswo ist das nicht so. Da können wir von anderen Kulturen lernen. Meine Einladung lautet nun, die Einladung zu gesunder Skepsis. Also durchaus zurückhaltend auf das zu hören, was ich euch vorzuschlagen habe, aber dann auch zu überlegen, ja, spricht vielleicht tatsächlich etwas dafür. Und wenn ihr dann Rückfragen habt, gerne, aber bitte gebt mir ein paar Minuten Zeit, das zunächst einmal zu entfalten. Was sind also meine Gründe für den Glauben? Ich beginne mit einer Aussage, die euch möglicherweise überrascht. Und die Aussage lautet, ich kann von mir aus nichts über Gott sagen. Ich kann von mir aus nichts über Gott sagen. Wie sollte ich das auch machen? Wenn es wirklich so etwas geben sollte, wie G-O-T-T, also eine Wirklichkeit, die dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, inklusive Milchstraßen, Galaxien, Erde, Wien, dieser Hörsaal, wir, die wir hier drin sitzen, mit unseren grauen Zellen. Wie sollen dann wir mit unseren grauen Zellen von innerhalb dieses Hörsaals, innerhalb dieser Galaxie, irgendetwas Verbindliches über diese andere Wirklichkeit sagen? Das können wir nicht. Per Definition. Wir können spekulieren, aber dabei stochern wir im Nebel. Wir können eigentlich nur schweigen. Und wie schon der große Wiener Philosoph Ludwig Wittgenstein gesagt hat, wovon man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen. Gut, könntet ihr sagen, dann wäre der Vortrag an dieser Stelle schon beendet, könnten wir jetzt schon ein Bier trinken gehen und du als Theologe wärst arbeitslos. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Gott teilt sich mit. Versteht ihr? Das ist ja schon bei Menschen so, dass wir wenig übereinander sagen können, wenn wir uns einander nicht mitteilen. Das ist bei mir so in Bezug auf euch. Ihr könnt zwar spekulieren, weil ihr mich seht, könnt überlegen, naja gut, der ist so um die 40, könnte vielleicht mal ein bisschen mehr Sport treiben. Aber ihr könnt zum Beispiel nicht sagen, was ich denke, wenn ich es euch nicht erzähle. Ihr könnt es ja mal probieren. Woran habe ich gerade gedacht? Danke fürs Mitspielen, war aber leider falsch. Ich habe an das neue Asterix-Heft gedacht, Asterix bei den Pikten, das werde ich mit dem nächsten besorgen. Es hat jetzt überhaupt keine tiefere Bedeutung, aber ich habe das wirklich gerade gedacht. Nur bin ich immerhin ein Mensch, ich sehe zumindest so aus. Das heißt, ihr könnt spekulieren, ihr könnt von euren Erfahrungen auf meine schließen und sagen, na, ungefähr so ähnlich wird das schon sein. Bei Gott, wenn es ihn gibt, ist es völlig anders. Wenn es Gott gibt, ist er auf einer völlig anderen Wirklichkeitsebene. Wir sind von vorne bis hinten darauf angewiesen, dass er sich uns mitteilt. Und genau das ist das, was ich als Christ glaube, dass Gott genau das gemacht hat. Dass er sich an einem Punkt in der Geschichte des Universums unmissverständlich und vollständig mitgeteilt hat. Und zwar nicht in einer Institution, auch nicht in einer Ideologie und übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person. In der Person Jesus Christus. Diese Person Jesus gehört in eine Vorgeschichte hinein, in die Geschichte des Volkes Israel. Ohne diese Geschichte ist er nicht verständlich. Das Ganze läuft auf Jesus zu. Das ist das, was Christen glauben. Wir glauben also, dass Gott an einem Punkt in der Geschichte der Menschheit gesagt hat, hiermit beendige ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin. So bin ich. So wie dieser Jesus von Nazareth, wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert eurer Zeitrechnung. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, die Liebe Gottes, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, die Gerechtigkeit Gottes, hört euch an, was Jesus sagt. Was Jesus sagt, das sage ich. Was Jesus tut, das tue ich. Und wenn ihr Jesus anschaut, dann schaut ihr mir Gott mitten ins Herz. Ich bin wirklich ganz genau so. Das ist der Grund, warum wir Christen immer von Jesus reden. Nicht, weil wir Jesus-Fans wären, das vielleicht auch, aber das wäre ja für sich genommen nicht besonders interessant, sondern weil, auch wenn die meisten Christen es nicht so nennen, Jesus für uns die erkenntnistheoretische Grundlage ist dafür, überhaupt etwas Verbindliches über Gott zu sagen. Noch einmal, er gehört in die Geschichte seines Volkes hinein, in die Geschichte Israels, das schon Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Aber ich glaube, dass man diese Geschichte richtig liest, wenn man versteht, dass sie genau auf diese unmissverständliche Selbstmitteilung hinausläuft. Darin kulminiert das, was Menschen vorher von Gott geahnt haben. Das glaube ich als Christ. Schön und gut, sagt ihr jetzt vielleicht, das ist ja wunderbar. Aber auch das ist natürlich noch kein Grund. Warum soll ich nun das glauben? Warum soll ich das glauben? Nur weil du das mit anscheinend einiger Überzeugung vertrittst, muss ich das ja noch lange nicht glauben. Richtig. Was ist also mein Grund dafür, das zu glauben, dass Gott sich an dieser Stelle mitteilt? Meine Antwort: Weil Jesus genau das von sich behauptet und ich ihm glaube. Weil er das in einer Weise tut, die mir glaubwürdig ist. Das möchte ich erläutern. Wenn man sich Jesus anschaut, wie er im Neuen Testament beschrieben wird, und wenn ihr Zweifel habt daran, ob man das Neue Testament überhaupt historisch ernst nehmen kann, freue ich mich über Rückfragen. Darüber rede ich gerne, aber das mache ich dann bei den Rückfragen. Selbst wenn ihr große Teile des Neuen Testamentes für historisch vielleicht ein bisschen dubios haltet, das, was übrig bleibt, reicht auch aus, um diesen Jesus zu zeigen, der diesen ungeheuren Anspruch formuliert. In einigen steilen Sätzen, die er sagt, die finden sich vor allem im Johannesevangelium, aber vor allem auch in dem, was er tut. Im Johannesevangelium sagt er nämlich zum Beispiel an einer Stelle, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit, das wäre schon relativ selbstbewusst, er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Oder, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Oder, ich und Gott, der Vater, wir sind eins. Das sagt er an diesen steilen Sätzen. Er sagt es aber auch immer in dem Moment, wo er zu wildfremden Menschen sagt, die ihm vorher noch nie begegnet sind, dir sind deine Sünden vergeben. Das war nämlich nach Auffassung des Alten Testamentes alleine Gottes Kompetenz, Menschen Sünden zu vergeben. Das konnte nur Gott. Deswegen haben schon die theologisch korrekten Leute seiner Zeit, die dogmatische Aufsichtsbehörde, die haben sich damals schon beklagt und gesagt, was soll das denn hier? Du Sünden vergeben, das kannst du doch nicht machen. Das ist absolute Kompetenzüberschreitung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und das kann man sich auch relativ leicht klar machen, warum das so ist in dieser Kultur, wenn jemand zu wildfremden Leuten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, warum er sich damit zu Gott macht. Stellen wir uns mal drei Personen vor. A, B und C. Stellen wir uns vor, A tritt B auf den Fuß. Daraufhin ist B ein wenig unzufrieden. Stellen wir uns nun vor, C betritt den Raum und sagt zu A, ich vergebe dir. Daraufhin würde B sagen, ein Moment, ja, also wenn hier jemand vergibt, dann ja wohl ich. Ich bin nämlich der Geschädigte. Wenn also C das sagt, sagt er damit gleichzeitig auch, eigentlich hast du mir geschadet, du hast mir wehgetan. Genau das sagt Jesus zu Menschen, die er noch nie vorher getroffen hat. Was in deinem Leben schiefgelaufen ist, dein gescheitertes Leben, das hat mir wehgetan, weil ich mir wünsche, dass menschliches Leben funktioniert. Das kann, wenn er es ernst meint, nur jemand sagen, der sich selber zu Gott erklärt. Warum ist das alles so wichtig? Was hat das mit unserem Thema zu tun? Weil, wenn wir eins über Jesus historisch ziemlich sicher wissen, dann das, dass er gläubiger Jude war. Das heißt, er gehörte zu einem Volk, das mit äußerster Ehrfurcht von Gott spricht, nicht leichtfertig den Namen Gottes verwendet. Wenn ein gläubiger Jude von sich sagt, ich verkörpere diesen Gott, wenn ihr mich anseht, seht ihr diesen Gott ins Herz, dann ist das ein ungeheurer Anspruch. Dann gibt es logisch gesehen nur drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus sagt. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Die zweite Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus sagt. Und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Und die dritte Möglichkeit, es stimmt. Noch einmal, entweder Jesus behauptet von sich, ich verkörpere Gott, ich bin der Mensch gewordene Gott und das stimmt gar nicht, dann hat er die Menschen bewusst getäuscht. Oder er behauptet das von sich und es stimmt nicht und er weiß es selber gar nicht. Dann hat er sich selber fürchterlich getäuscht, dann war er verrückt. Dann hat er selber so etwas wie eine religiöse Psychose. Oder aber er hatte recht. Und meine Bitte an euch ist, ich kann euch die Antwort nicht abnehmen, aber schaut euch einfach mal eins der Evangelien an, eine der Lebensbeschreibungen von Jesus im Neuen Testament. Wenn ihr keine habt, fragt die Veranstalter, die schenken euch eine. Bestimmt. Das kriegen wir irgendwie hin. Und auch wenn ihr sagt, diese ganzen Wundergeschichten und so, das ist mir alles so komisch, lasst es meinetwegen weg. Beschränkt euch auf die Teile, die euch realistisch erscheinen und überlegt euch, macht dieser Jesus den Eindruck, ein Lügner oder ein Verrückter zu sein? Oder macht er den Eindruck, dass er vielleicht weiß, wovon er spricht? Das ist kein Beweis für Gott. Beweise gibt es nicht, aber es ist ein gutes Argument. Das hat mir damals sehr geholfen, als ich zum Glauben kam. Eins geht jedenfalls nicht, was wir so gerne machen in unserer auf- und abgeklärten Kultur, wenn wir über die Person Jesus reden. Dass wir nämlich zum Beispiel sagen, naja, klar war Jesus ein großes ethisches Vorbild, von dem können wir viel lernen. Aber dieser ganze dogmatische Ballast, den 2000 Jahre Christentumsgeschichte auf ihn aufgehäuft haben, Sohn Gottes, Sündenvergebung, lassen wir alles mal weg. Wir nehmen ihn als Vorbild. Das geht gerade nicht. Entweder nämlich, Jesus war viel weniger als ein gutes Vorbild, nämlich jemand, der sich selbst oder andere fürchterlich getäuscht hat. Oder aber er war sie viel mehr als ein gutes Vorbild, nämlich der, der er zu sein behauptet. Merkt ihr, an dieser Stelle wird die ganze große Frage nach Gott und nach der Denkmöglichkeit von Gott konzentriert auf die Frage, kann ich diesem Jesus vertrauen? Aus der großen Gottesfrage wird eine Vertrauensfrage. Und noch einmal, es ist nicht blindes Vertrauen. Es ist nicht so, dass ihr jetzt dann sagen müsst, okay, ich glaube das jetzt. Sondern Vertrauen angesichts all dessen, was dafür spricht. Was ist eure Antwort? Vielleicht müsst ihr euch an diesen Gedanken erst einmal gewöhnen. Damit seid ihr nicht allein. Ein Mann sieht nach oben und er sieht über sich den offenen Himmel. Es ist mitten am Tag, es ist heiß und staubig. Der Mann liegt auf dem Rücken, er sieht über sich den offenen Himmel und die verschwitzten Oberkörper von vier Männern, die ihn tragen. Der Mann bewegt ein bisschen den Kopf hin und her. Er kann nicht mehr bewegen als den Kopf, er ist gelähmt. Der Mann denkt nach. Versuch's doch mal, hatten seine Freunde zu ihm gesagt. Du hast nichts zu verlieren. Und er denkt, als ob er das nicht schon oft genug gemacht hätte, es versucht und sich dann hat hinschleppen lassen zu irgendwelchen Quacksalbern, die ihn geködert haben mit falschen Versprechen. Aber denkt er sich, seine Freunde haben ja recht, ich habe nichts zu verlieren. Die vier Träger mit der Trage bleiben stehen und der Gelähmte spürt, dass eine große Menschenmenge in der Nähe ist. Eine große Menge von Menschen kann man spüren, auch wenn niemand etwas sagt. Und diese Menschen schweigen. Sie drängen sich und schieben sich um die Fenster und Türöffnungen eines Hauses. In dem Haus steht ein Mann und spricht. Der Gelähmte hört ein paar Worte und denkt sich, das stimmt ja wirklich, was die Leute von Jesus sagen. Dass der von Gott redet, das machen zu seiner Zeit viele, aber wenn Jesus von Gott redet, dann klingt das irgendwie anders. Er klingt so selbstverständlich in dem, was er sagt. Er scheint ganz genau zu wissen, wovon er spricht. Die vier Träger beratschlagen, durch diese Menge ist kein Durchkommen, also gehen sie auf die Rückseite von dem Haus und so ein Landhaus in Palästina im 1. Jahrhundert ist meistens nur ein Stockwerk hoch und aus Holz und Lehm und Stroh gebaut und hat ein Flachdach. Und zwei der Träger klettern nach oben und die anderen beiden hieven diese Trage mit dem Gelähmten hinterher und klettern dann auch hinterher und als sie oben angekommen sind, fangen sie an, so diese Lehm- und Strohballen auf dem Dach abzudecken. Sonne scheint in das Haus rein, die Versammlung hat aufgehört, Jesus guckt nach oben, hat aufgehört zu sprechen, alle gucken nach oben, Staub rieselt runter und dann lassen diese Träger die Trage mit dem Gelähmten an dicken Seilen langsam in diesen Raum hinein hinunter. Und der Gelähmte denkt sich, ist schon in Ordnung, guckt mich nur alle an, kein Problem, peinlicher als jetzt kann es nicht mehr werden, ich bin's, hallo. Der nächste Satz steht nicht in der Bibel, aber ich vermute, es war ganz genauso. Jesus schmunzelt, das nächste steht jetzt wieder in der Bibel, und sagt zu dem Gelähmten, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Gelähmte denkt, wieso denn meine Sünden? Das ist doch gar nicht der Punkt. Ich bin gelähmt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen, Jesus, ist, aber ich bin gelähmt, das ist doch das Problem. Schon meldet sich die theologisch korrekte Fraktion, die dogmatische Aufsichtsbehörde, die ist nämlich auch da, das waren damals die Pharisäer, und die sagen, was machst du denn da, Jesus? Sünden vergeben, das darf nur Gott. Du machst dich selbst zu Gott, wenn du Sünden vergibst. Das ist Gotteslästerung. Jesus schmunzelt wieder und sagt zur dogmatischen Aufsichtsbehörde, in Ordnung. Was ist denn leichter? Zu diesem Mann hier zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Alle schweigen. Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und der Gelähmte hebt den Kopf, den Oberkörper zum ersten Mal, bewegt seine Arme, seine Hände, schwingt sich von der Trage, guckt die Leute an, guckt Jesus an, nimmt seine Trage und geht nach Hause. Wenn ihr an dieser Stelle dieser Geschichte Schwierigkeiten habt, weil ihr sagt, meine Güte, Heilungswunder, das geht mir aber ein bisschen schnell. Ich glaube, dass das so war. Aber das ist gar nicht das Entscheidende an der Geschichte. Das Entscheidende an der Geschichte ist der Anspruch, den Jesus äußert, wenn er das behauptet. Deine Sünden sind dir vergeben. Was ist denn, wenn Gott tatsächlich ganz genau so ist? Ich kann euch die Antwort auf diese Frage nicht abnehmen. Meine Bitte ist nur, lasst es nicht vorbeirauschen. Sondern denkt nachher, wenn er nach Hause geht, nochmal weiter drüber nach. Allein die Möglichkeit, dass das stimmen könnte, ist es zu wichtig, als es einfach so verpuffen zu lassen. Daher, vielen herzlichen Dank für euer geduldiges Zuhören. Jetzt ist Zeit für Rückfragen. Danke.